ARD Sounds.
Tobi, hast du dir dieses Jahr eigentlich ein Deutschland-Trikot gekauft?
Ich habe mir das letzte Deutschland-Trikot gekauft. Das war so eine Sonderedition zu 100 Jahre DFB.
Okay, vielleicht überlegst du es dir ja nochmal. Es gibt gute Nachrichten aus dem DFB-Fanshop. Die hatten ja Probleme mit dem Buchstaben V beim Beflocken. Der war nicht mehr verfügbar. Der ist jetzt wieder verfügbar. Allerdings gibt es jetzt kein U mehr. Also für alle, die Dennis Undorf gerne auf dem Trikot hätten, geht noch nicht. Aber vielleicht ganz gut. Der wird ja eventuell heute eh nicht spielen, zumindest nicht von Anfang an. Und damit erstmal herzlich willkommen zum Sportschau-WM-Update mit Anne Hild und Tobi Schäfer. Guten Morgen an WM-Tag Nummer 10. Während wir hier aufnehmen, wird gleich noch Türkei gegen Paraguay angepfiffen, aber wir wollen trotzdem schon mal über die Spiele reden, die in der Nacht gelaufen sind. Wir sprechen natürlich nachher auch noch ausführlich über das zweite Gruppenspiel für Deutschland. Aber erstmal hier die Updates für alle, die es in der Nacht verpasst haben. Brasilien gewinnt mit 3:0 gegen Haiti ohne Neymar. Brasiliens Präsident Lula hat ja schon gesagt, Neymar ist der erste Fußballer im Homeoffice, weil er jetzt beide Spiele verpasst hat. Aber Brasilien hat ja einen gewissen Vini Junior.
Escapou do Jean-Jacques, meteu no comando, partiu Vinícius. Na esquerda, tá livre, Rayan. Na direita, Vinícius invadiu, na esquerda, entra na área, bateu, caçapa!
Geile Tormusik da im brasilianischen Radio.
Und jetzt schreit er wieder so. War schon das 3-0, ne?
Genau, das war das 3-0. Vini Junior an allen drei Toren beteiligt. Zwei Vorlagen, ein Tor hat er selbst gemacht. Und dann gab es ja auch bei den ersten beiden diesen geilen Surferjubel. Vielleicht hatte er da diese Tormelodie auch im Hinterkopf. Was sagst du nach diesem zweiten Spiel von Brasilien? Hast du da einen WM mit Favoriten gesehen?
So weit würde ich jetzt doch nicht gehen. Das war jetzt natürlich kein Feuerwerk, es war keine Zaubershow der Brasilianer. Es war effektiv, souverän. Man hatte gemerkt, dass sie können kontern. Sie haben individuelle Klasse. Sie haben natürlich nicht nur Vini Junior. Du hast jetzt Mateus Cunha unterschlagen, der die ersten beiden Tore gemacht hat. Den kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga. Ne? Der hat mal in Leipzig und bei Hertha BSC gespielt und spielt jetzt übrigens bei Manchester United. 10 Tore da gemacht in dieser Saison in der Premier League. Und haben natürlich aber auch einen Gegner gehabt. Da ist jetzt ein 3:0 keine Überraschung, finde ich.
Ich finde, es ist eine kleine Überraschung, dass es ein 3:0 ist. Nicht, weil ich vorher erwartet habe, dass Haiti ein Tor macht, sondern weil Haiti halt echt schon Chancen hatte, wo andere Teams mindestens mal einen draus gemacht hätten. Vielleicht ist es dann am Ende einfach die individuelle Qualität, die da fehlt. Damit ist Haiti auch das erste Team, das die Koffer packen muss bei dieser WM.
Ja, aber wie gesagt, Weltranglistenplatz 87, gebeuteltes Land gegen den fünfmaligen Weltmeister. Also über dieses Ergebnis wird man sich nie wieder irgendwie groß unterhalten. Das ist einfach zu erwarten gewesen. Vini Junior mit seinem zweiten Turniertreffer schon. Er hat ja versprochen, er wird bei der WM 6 Tore schießen. Das hat er dem ehemaligen Brasilien-Coach Scolari gesagt im Trainingslager. Ancelotti stand übrigens daneben und hat gesagt, da weißt du gar nicht, wie das geht. Aber jetzt ist er schon bei 2 und ein paar Partien kommen ja vielleicht noch dazu.
Ja, das sieht ja ganz gut aus für Brasilien und auch für Marokko. Die Marokkaner haben mit 1:0 gegen Schottland gewonnen davor. Das heißt, die haben jetzt beide, sowohl Brasilien als auch Marokko, 4 Punkte. Zumindest als bester Gruppendritter wird man da auf jeden Fall ja weiterkommen.
Ja, da spekulieren die Schotten gerade so ein bisschen drauf. Schottland würde jetzt, Stand jetzt, auch als Gruppendritter gegen Deutschland spielen. Aber da wird sich noch so viel durchmischen. Ja.
Aber das eine Tor bei Marokko gegen Schottland, wer da nicht rechtzeitig am Fernseher war, der hat es verpasst. Es ist nämlich schon in der 2. Minute gefallen und ich gehöre zu den Leuten, die es verpasst haben. Deswegen darfst du jetzt gerne mal schildern, wie es gefallen ist.
Saibari war es, derjenige, der möglicherweise demnächst beim FC Bayern spielt, drischt die Kugel da wirklich mit, ich weiß nicht wie viel km/h, in die Maschen. Sein zweites WM-Tor, der Mann wird immer teurer für den FC Bayern. Es gab angeblich schon den Medizincheck vom Teamarzt der Bayern, der ja auch der Teamarzt der Nationalmannschaft ist.
Clever.
Ja, da macht man alles dann auf kurzem Dienstweg. Ja, und hat dann gereicht. In der 2. Halbzeit war Schottland dann ein bisschen griffiger, zweikampfstärker, kam nochmal mehr Intensität auf. Aber die ganz großen Chancen gab es dann auch nicht mehr.
Nee, es waren 6:11 Torschüsse. Man muss auch dazu sagen, den ersten Torschuss haben die Schotten in der Nachspielzeit der ersten Hälfte erst abgegeben. Da kommt dann halt nicht viel bei rum, ne? Aber Marokko musste dann halt auch schon diese knappe Führung lange verteidigen.
Das stimmt, aber ich finde jetzt, ist eine interessante Weiterentwicklung bei Marokko. Also spielerisch stark, am Ball stark, das wissen wir jetzt alle. Super Zocker dabei, aber jetzt eben auch so ein bisschen leidensfähig, finde ich. Mhm. Weil wenn du dann so aufkommende und emotionale Schotten irgendwie vom Torerfolg weghältst, so dann ist es auch gut und erwachsen.
Ja, das ändert aber übrigens nicht daran, dass sich Boston so richtig in die schottischen Fans verliebt hat. Da gibt es jetzt schon Pläne, dass Boston und Glasgow eine Städtepartnerschaft kriegen sollen. Weil die Bürgermeisterin von Boston hat gesagt, ihr dürft immer, immer, immer wieder kommen. Das hat so viel Spaß gemacht. Und trotz Biernotstand in Schottland, in Boston, dürfen die Schotten dann gerne wiederkommen.
Ja, für die Schotten ist die ganze WM ein einziger Hydration Break. Also 30.000 schottische Fans waren in dem Stadion. Und jetzt spielen sie zuletzt ja noch in Miami. Das ist das Hard Rock Stadium und wird dann vielleicht umbenannt in Schottenrock Stadium.
Ja, das dürfte man dann wenigstens so nennen, weil Sponsorennamen sind ja eigentlich nicht erlaubt bei der WM. Wir kommen zum dritten Spiel, das ja fast schon am frühen Abend stattgefunden hat, wenn man 22 Uhr Anpfiff so nennen darf. Die USA haben mit 2-0 gegen Australien gewonnen. Die schauen jetzt, was die Türkei macht. Denn sollten die Türken nicht gegen Paraguay gewinnen, dann wären die USA sicher Gruppensieger. In der K.O.-Runde sind sie auf jeden Fall schon dabei. Und mittlerweile ist ja auch die Fußballbegeisterung so richtig angekommen in den USA. Ich finde, die Stimmung war noch mal besser als beim Eröffnungsspiel. Und nach dem Spiel...
Ja, pass auf, war natürlich auch ganz geschickt jetzt gelegt. Also war natürlich irgendwie wahrscheinlich auch Zufall, dass es in Seattle stattfand, das Spiel. Das ist ja so im Prinzip die fußballaffinste Stadt in den USA. Und das hat man schon irgendwie auch ein bisschen gemerkt.
Ja, das stimmt. Das auf jeden Fall. Ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass die Fans mehr Gespür für Fußball dort generell haben. Also für das, was auf dem Platz passiert. Weil ansonsten ist es ja schon manchmal so, dass sie bei Szenen buhen, wo das jetzt in Europa nicht unbedingt passieren würde. Aber ich fand es auch sehr schön, dass sie ihren Nationaltrainer nach dem Spiel gefeiert haben.
It was a really, really tough game. I seen the several the great play were amazing.
Ja, ist super. Er stand da beim ersten Interview nach dem Spiel und dann skandieren die da seinen Namen. Ich finde das schön, dass der Fußball da jetzt so angekommen ist.
Pochettino, da fragen sich ja viele, ist es wirklich Pochettino oder ist es tatsächlich Russell Crowe? Google mal, der sieht aus wie Russell Crowe, also der Hollywood-Star Russell Crowe in dem Film Nice Guys. War auch so ein bisschen Thema im Netz, also die haben schon eine Ähnlichkeit. Ich weiß nicht, ob man sie schon mal in einem Raum gesehen hat, aber...
Meinst du, der nutzt jetzt seine Schauspielpause gerade? Um mal ein Fußballteam zu trainieren.
Möglicherweise.
Was ich beeindruckend fand, wie gut die USA das gemacht haben ohne Christian Pulisic. Der konnte nicht mitmachen, war ja schon im ersten Spiel in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Hat Wadenprobleme, glaube ich. Mhm. Und trotzdem hat es echt gut funktioniert, aber auch ein bisschen, weil Australien nicht so viel auf den Platz gekriegt hat.
Ja, war natürlich jetzt auch nicht die ganz große Prüfung der Defensive der Amerikaner, wie auch im ersten Spiel ja auch nicht. Also wir wissen jetzt alle, sie sind offensiv richtig stark. Wie gut die Defensive wirklich ist, werden wir wahrscheinlich erst im letzten Spiel gegen die Türken sehen. Dann in der zweiten Halbzeit, als die Amerikaner dann 2-0 geführt haben, also 1-0 war ein Eigentor, das 2-0 durch Alex Freeman. Und in der zweiten Halbzeit haben sie dann ein bisschen verwaltet, so ab der 50. auch nicht mehr aufs Tor geschossen. Australien kam nochmal auf, aber eben nicht so wirklich gefährlich. Und auch da irgendwie eine interessante Weiterentwicklung, weil nach der Euphorie im ersten Spiel ist natürlich auch die Erwartungshaltung gestiegen bei den Amerikanern und das haben sie gut gehandelt. Mhm. Das Spiel war ein bisschen anders temperiert als der Auftakt, so viele Nickeligkeiten auch, aber das haben sie gut gemacht und stehen verdient im 16. Finale.
Ja, 5 Eigentore gab es jetzt schon bei dieser WM, das sind jetzt schon mehr als vor 4 Jahren. Also 2-mal davon haben die USA profitiert, gehört auch zu weit.
Und wir sollten noch erwähnen, Felix Zweier hat das Spiel gepfiffen. Und hat wahrscheinlich für die kurioseste Szene gesorgt, denn kurz vor Schluss, 3 Minuten vor Schluss, hat er, es war offenbar, glaube ich, ein Krampf, ne? Lag auf einmal am Boden, musste gedehnt werden.
Hat auch Elektrolyte bekommen.
Ja, da hat wohl einer beim Hydration Break nicht mitgemacht.
Ja, aber er hat auch viel zu tun. Allein 7 gelbe Karten hat er verteilt, also das war halt schon ein Einstand für ihn. Und wir stellen jetzt hier einfach mal um auf Dreierkette und holen unseren Reporter Holger Dahl mit dazu. Der ist nämlich in Toronto unterwegs und Holger, sag mal, wo genau treibst du dich gerade rum?
Ich bin am Brewmart an der Waterfront, also am See. Hier ist das deutsche Fan-Zusammenkommen. Also der DFB hat hier ein bisschen was organisiert. Ziemlich viele Fans sind tatsächlich in der Stadt und haben offensichtlich Bock auf das Fußballspiel.
Sag mal, was sind denn das eigentlich für Fans? Ist das der berühmte Fanclub Nationalmannschaft oder sind das Kanadier mit deutschen Wurzeln? Wer geht da ins Stadion und feuert die deutsche Mannschaft an?
Ja, also ganz gemischt. Ich war in den letzten Tagen auch hier in der Stadt unterwegs und du triffst ganz unterschiedliche Leute, also in Deutschland-Trikots. Manchmal ist es tatsächlich so, du sprichst sie an und sie antworten dann halt eben auf Englisch. Manchmal sind es dann auch eben Deutsche. Großes Thema ist natürlich dann auch immer ein bisschen für mich, zumindest weil es mich wirklich interessiert, die Frage nach den Eintrittskarten. Und auch da habe ich wirklich unheimliche Schwankungen. Also, es gibt welche, die ganz offiziell über den Fanclub Nationalmannschaft zum Teil Karten Follow Your Team für das ganze Turnier haben für 60 Euro. Du triffst aber auch welche, die sagen, ja, 500 Euro pro Karte und wir sind hier zu viert als Familie unterwegs, aber das ist so ein Once-in-a-Lifetime-Turnier. Ganz unterschiedliche Leute, aber klar, also am Ende musst du schon auch ein ordentliches Portemonnaie dabei haben, denn mit Flug, Unterbringung und so weiter, da sind ja am Ende fast die Kartenpreise das geringste Problem.
Die deutsche Nationalmannschaft ist ja auch gestern Abend angekommen. Wie war denn so der Empfang in Kanada?
Also überraschend emotional. Also bis jetzt habe ich die Hotelankünfte auch in Winston-Salem und so irgendwie vor Augen und da waren irgendwie so ein paar vereinzelte Fans. Hier war es wirklich so ein bisschen so, wie man sich das bei einem Rockkonzert vorstellt, wenn die Fans wissen, am Seiteneingang steigt sozusagen der Hauptakt aus und muss dann noch ein paar Meter durchs Volk. Also da war richtig was los. Spieler mussten Autogramme geben, war jetzt auch nicht irgendwie aus der Form geraten oder so, aber war schon ein bisschen mehr los, glaube ich, als die Jungs das erwartet haben.
Und auf der Mainstage im Stadion ist es dann ziemlich windig, wie wir gehört haben. Wie nimmst du das wahr? Spielt das eine Rolle bei dem Spiel?
Ja, spielt eine Rolle. Ich war auch bei der Abschlusspressekonferenz und ich habe auch schon einen Blick ins Stadion geworfen. Das ist ja nicht so geschlossen, wie das hier andere Arenen sind. Also hinter den beiden Toren stehen auch nur so Stahlrohrtribünen, die quasi da einfach temporär aufgebaut worden sind. Es ist auch sehr offen und wie das so am Wasser ist, bläst es da ordentlich durch. Also wir werden jetzt ganz andere Bedingungen haben als in diesem geschlossenen Fußballstadion in Houston. Gute Nachricht, glaube ich, für die Spieler ist, dass es wieder nicht besonders heiß sein wird, sondern es ist eher so europäische Bedingungen, aber der Wind wird schon auch irgendwie ungewohnt sein. Kann mir aber nicht vorstellen, dass irgendwer am Ende sagen wird, oh, das ist gegen die Elfenbeinküste nicht so gut gelaufen, weil es zu windig war. So schlimm ist auch nicht.
Das wäre auch krass, aber Stahlrohrtribüne, da muss ich direkt an Elversberg denken. Das sind Saarlandbedingungen in Kanada.
Elversberg in Toronto, genau.
Genau. Wie sieht's denn aus mit Fans der Elfenbeinküste? Die durften in die USA ja nicht einreisen. Dürfen sie jetzt in Kanada dabei sein?
Ich habe auf jeden Fall welche gesehen, also viel, viel weniger als deutsche Fans. Also so ein bisschen so vom Verhältnis in der Stadt, wie ich das auch in Houston mit Curaçao wahrgenommen habe. Vielleicht sind es ein paar mehr, also sind definitiv welche da. Aber Deutschland wird wieder im Stadion, glaube ich, ein klares Fanplus haben.
Die Elfenbeinküste ist ja auch die Elf, nur mit F dann im Prinzip.
Elversberg mit V, ja.
Und jetzt hat,
stark,
jetzt hat er
sich lange vorbereitet.
Und jetzt hat der Diomande auch noch Rückenwind. Na, wo soll das denn hinführen? Holger, vielleicht nur noch einen Satz dazu. Es wird eigentlich nur darüber gesprochen, wie kann man Diomande stoppen. Es ist offenbar die größte Gefahr für Deutschland. Gibt es irgendwas, du hast ja noch ein bisschen mehr Einblicke, gibt es irgendwas, was spielentscheidend sein könnte, von dem wir jetzt noch gar nichts wissen?
Nee, also es wird nicht nur um Diomande gehen, sondern sie sind auf beiden Außenbahnen, sind sie super schnell. Also klar, bei Diomande bist du natürlich schnell in der Diskussion, ist Kimmich vielleicht zu langsam. Ich glaube, dass Leroy Sané, von dem der Bundestrainer ja gesagt hat, dass er auf jeden Fall spielen wird, also so klang das in der Abschlusspressekonferenz, dass der auch viel nach hinten arbeiten wird müssen. Ja, es kommt auf die Physis an. Also bin ich mir zu 100% sicher, Deutschland ist die spielerisch am Ende in der Summe bessere Mannschaft, hat höhere Qualitäten, aber sie dürfen nicht in Konter laufen. Und alle müssen mit nach hinten arbeiten. Also die geheime Superkraft sehe ich jetzt noch nicht, die Deutschland hinbringen muss. Es muss halt alles einfach sehr gut funktionieren.
Braucht es also wieder die Mannschaft?
Im Zweifel ja, auch wenn der Slogan ja, glaube ich, verboten ist seit 2 Jahren. Aber das, was hinter diesem Gedanken steht, das muss einfach in Toronto auf den Platz geschmissen werden.
Wir sind sehr gespannt. Danke dir, Holger, und viel Spaß in dieser windigen Stadt.
Schönen Dank.
Ja, die Startaufstellung wird voraussichtlich dieselbe sein wie im ersten Spiel. Davon gehen zumindest alle aus. Und dann ist halt auch wirklich die Frage, ist Sané der Richtige, um mitzuhelfen, damit Joshua Kimmich nicht alleine ist mit Jan Diamondé?
Ach, das haben wir ja jetzt schon mehrfach durchgekaut.
Und?
Ich finde es okay, wenn er die gleiche Startelf aufbietet, finde mit Leroy Sané, weil man muss jetzt auch mal ein bisschen positiver an die Sache rangehen. Erstens mal wurde Sané gelobt von Kimmich auch, dass er unheimlich viel auch nach hinten mitgearbeitet hat. Genau das verlangen wir jetzt von ihm, um Diomande zu stoppen. Und wir sollten mal da rauskommen, Angst zu haben vor der Elfenbeinküste und nur dieses Diomande-Problem nach vorne zu schieben und oh Gott, wie können wir den stoppen und wie sollen wir das nur tun, sondern einfach mal die eigenen Stärken hervorheben. Wir sind ja nun auch eine Mannschaft, die sehr gut ins Turnier gestartet ist und die jetzt im Prinzip so einen nächsten Step gehen muss, finde ich. Also so eine Weiterentwicklung irgendwie zeigen muss in diesem Turnier. Also von einem Team, das Curaçao locker ausgezockt hat, jetzt zu einer widerstandsfähigen Truppe, bisschen mehr Aggressivität, so ein bisschen weniger Leichtigkeit, noch mehr Biss, den Gegner beeindrucken, auch eben körperlich werden, so das haben wir angesprochen, sodass wir jetzt auch zum Beispiel nicht mehr sagen, oh Gott, im Achtelfinale kommt vielleicht Frankreich, sondern dass die Franzosen vielleicht sogar sagen, oh, im Achtelfinale müssen wir ja gegen Deutschland, das wollen wir eigentlich gar nicht. Also weißt du, dass man jetzt mal so ein Statement setzt.
Ich hoffe, Julian Nagelsmann hat mitgeschnitten und kann das dann genauso heute Abend in der Kabine abspielen. Das war ja schon eine echte Motivationsrede. Aber es ist natürlich, jeder redet über die Stärken der Elfenbeinküste. Sie hat halt das erste Spiel gegen Ecuador auch einfach gewonnen, auch mit ein bisschen Glück natürlich. Ja, dann lass uns doch auch mal über Schwächen reden, die Elfenbeinküste natürlich hat. Zum Beispiel, es wird immer über die tollen Flügelstürmer gesprochen, aber in der Mitte haben sie ja eigentlich keinen Abnehmer. Ne? So ein echter Stürmer fehlt denen ja noch ein bisschen. El Yawahi könnte so einer sein. Da war ja noch ein bisschen fraglich, ob er überhaupt spielen darf. Er durfte einreisen. Ist jetzt halt die Frage, ob er dann auch in der Startelf stehen wird. Aber der ist ja eigentlich auch kein so echter Stürmer. Also eigentlich müsste es doch dann für Deutschland reichen, die Flügel je nachdem zu doppeln. Und dann ist in der Mitte kein Abnehmer. Und dann gewinnt man das
Spiel? Ja, weiß ich nicht. Schwer vorherzusehen, wenn wir über Schwächen reden bei der Elfenbeinküste. Es ist ein sehr junges Team. Ich glaube, das jüngste Team der WM. Da fehlt es natürlich ein bisschen an Erfahrung. Auch da dann wieder ein guter Moment, um als eine deutsche Fußballnationalmannschaft zu kommen und zu sagen, wir sind hier aber die Turniermannschaft.
Ja, die Elfenbeinküste hat in den vergangenen 10 Länderspielen immer mindestens einmal getroffen. Das heißt, die Chancen sind relativ hoch, dass Manuel Neuer noch einmal hinter sich greifen muss. Aber ich erwarte schon ein Spiel, das offener gestaltet wird. Natürlich als gegen Curaçao. Aber ja, für Deutschland wird es halt schon auch eine Aufgabe, weil so offen wie gegen Curaçao dürfen sie ja auf gar keinen Fall stehen. Also du kannst ja nicht mit beiden Innenverteidigern über die Mittellinie gehen, wenn du Gefahr läufst, ausgekontert zu werden.
Darf auch eine Aufgabe werden. Ist ja eine Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Da gewinnt man jetzt nicht jedes Spiel 7-1, erst ab Halbfinale sonst immer. Aber jetzt darf es ja auch ruhig mal ein bisschen anspruchsvoller werden. Ist auch wichtig, damit du auch das Gefühl bekommst, dass es ein richtig harter Wettbewerb ist. Manuel Neuer übrigens wird neuer WM-Rekordtorhüter mit dem Spiel und hat jetzt gesagt...
21 Spiele bei einer WM, ne?
Genau, und hat jetzt gesagt, dass es ihm sehr gut gefällt, auch im Camp, dass er zum Beispiel jetzt in Winston-Salem besser schlafen kann als damals in Campo Bahia. Und das ist ja vielleicht auch ein gutes Omen.
Ja, in dem Alter kommt es ja dann auch auf den guten Schlaf an, das hat er ja auch nochmal gesagt, und auch auf Ernährung. Ein ganz besonderes Spiel wird es auch für Jonathan Tah, weil sein Papa aus der Elfenbeinküste kommt. Und er hat auch mal ganz genau analysiert, was das denn für ein Gegner wird.
Was ihre ganz klare Stärke ist, ist das Umschalten nach Ballgewinn, wo sie einfach brutale Pfeile vorne haben. Sie sind top, wirklich immer 1-gegen-1 in der Offensive, und da dürfen wir ihnen einfach nicht zu viel Raum lassen und müssen ihnen diese Stärke nehmen und gleichzeitig halt in unser Spiel reinkommen, unsere Stärken reinkommen.
Siehst du, das hat gut zugehört eben der Jonathan Tah bei uns im Podcast. Nein, aber er spielt natürlich selber auch eine große Rolle, weil wenn wir jetzt nochmal über Diomande sprechen, sorry, aber muss man dann doch machen, wenn er eben über die linke Seite kommen sollte, ist Kimmich natürlich erstmal der Hauptverteidiger, aber wenn Kimmich ein bisschen eingerückt ist, dann müssen vielleicht der Innenverteidiger ein bisschen mithelfen, und dann wäre Tah ja der erste Ansprechpartner für Diomande, der dann da auch auf ihn trifft. Also man muss es im Kollektiv machen, wie man so schön sagt.
Ja, habe ich auch schon mal gehört. Bei der Elfenbeinküste werden auf jeden Fall ziemlich sicher auch die beiden Stamm-Innenverteidiger zurück sein. Kosunu und Ndika kennen wir ja auch noch aus der Bundesliga. Also es wird auf jeden Fall eine Aufgabe für Deutschland, aber du hast ja schon gesagt, so muss eine WM sein. Gepfiffen wird das Ganze von Juan Gabriel Benitez aus Paraguay. Das ist auch ein ganz neuer Schiedsrichter. Der hat noch nicht wirklich viel WM-Erfahrung. Er hat aber zum Beispiel schon bei der Club-WM gepfiffen. Das Gruppenspiel zwischen Borussia Dortmund und den Sundowns aus Südafrika. Damals hat Felix einen Matcher getroffen. Vielleicht ist das ein gutes Zeichen.
Und ganz wichtig auch, falls ihr euch immer angleichen wollt an das Outfit der deutschen Mannschaft: Deutschland spielt in den weißen Trikots und erst im dritten Gruppenspiel dann gegen Ecuador in den Ausweichtrikots, also in den blauen.
Dann machen wir doch weiter mit Ecuador, oder?
Sehr gerne.
2 Uhr wird angepfiffen, Ecuador gegen Curaçao.
Im ZDF auch?
im ZDF zu sehen. Und das ist dann halt das Spiel der beiden Teams, die im ersten Gruppenspiel verloren haben und die jetzt ganz dringend Punkte brauchen, um überhaupt noch weiterzukommen.
Ja, Ecuador, haben wir ja auch gesagt, gegen die Elfenbeinküste, eigentlich auch nah an dem Punkt, weil sie halt auch viel Alu-Treffer hatten. Grundsätzlich aber dann eher so das Team, das auf Platz 3, glaube ich, spekuliert. Curaçao haben wir gesehen, die haben uns begeistert in ihrer Leidenschaft. Vielleicht reicht es gegen Ecuador da auch für einen Punkt, möglicherweise.
Ja, weiß ich, ja.
Also ich finde, Ecuador, die sind natürlich defensiv super stark, aber vorne irgendwie zu harmlos. Haben diesen 36-jährigen Enner Valencia, der jetzt auch schon natürlich die beste Zeit hinter sich hat. Haben ein paar andere Raketen, Moises Caicedo zum Beispiel, der ist jetzt kein Goalgetter, aber für den hat Chelsea mal 116 Millionen Euro bezahlt. Mhm. Von dem würde ich schon gerne noch mal ein bisschen mehr sehen, aber wie gesagt, ich schätze sie jetzt nicht stärker ein als die Elfenbeinküste.
Nee, aber stärker als Curaçao eigentlich
schon.
Das auf
jeden Fall, ja.
Also klar, gegen die Elfenbeinküste, es waren 4 Schüsse aufs Tor, davon 3-mal Alu. Kann man mit Pech argumentieren, kann man vielleicht auch sagen, haben sich nicht genug rausgespielt. Sie haben ja schon offensiver gespielt, als man das vielleicht erwartet hätte, weil sie ja eigentlich eben für diese Defensive stehen, davor 19 Spiele ohne Niederlage gehabt. Wie gesagt, ein bisschen Pech in dem Spiel. Bei Curaçao finde ich ganz schön, die haben auch am Dienstag frei bekommen, um sich zu erholen von dem Deutschlandspiel.
Und haben was gemacht? Weiß
frei.
Man nicht, ist nicht überliefert
worden. Also es ging tatsächlich um Regeneration, um Entspannen.
Achso, ich dachte, es wäre jetzt irgendwie ein spannender Programmpunkt gewesen, aber...
Ich war nicht dabei, ich kann es dir nicht sagen. Aber ich finde es dann schon spannend, dass Dick Advocaat gesagt hat, einige Tore gegen Deutschland seien zu einfach gefallen. Andererseits hätten sie nur verteidigt, hätten sie mit Sicherheit auch verloren. Deswegen, er wird vielleicht an seinem Konzept festhalten, mit dem er ja auch Julian Nagelsmann überrascht hat. Nämlich einfach ein bisschen offensiver spielen.
Ja, und das Gute ist, die haben ja weiter keinen Druck. Also auch im dritten Spiel werden die keinen Druck haben. Die werden einfach jede Minute genießen, weil für die ist es jetzt einfach eine Sensation, dabei zu sein. Und dann reicht es vielleicht tatsächlich aber wirklich in irgendeinem Spiel zu einem Punkt. Warum nicht jetzt gegen Ecuador?
Ja, warum nicht? Um 19 Uhr beginnt das erste Spiel in der Gruppe F. Niederlande gegen Schweden. Die Niederlande ja 2-2 gespielt im ersten Spiel gegen Japan. Schweden mal dafür gesorgt, dass der tunesische Trainer gehen musste mit dem 5-1 Auftaktsieg. Und das war schon ein richtig krasses Spiel. Ne? Hättest du Schweden vorher so stark eingeschätzt? Weil es war ja nicht nur Alexander Isak oder Viktor Gökeres, sondern es war halt ja eine krasse Teamleistung auch einfach.
Ja, ich finde 5-1 klingt besser, als die Schweden sind, glaube ich. Es lag auch ganz viel an Tunesien, die einen sehr schlechten Tag hatten, die, glaube ich, auch in dieser Gruppe einfach auch das schwächste Team sind. Deswegen dürfen sich die Schweden davon nicht täuschen lassen. Jetzt gegen die Niederlande ist natürlich ein ganz anderes Kaliber. Die Niederländer brutal unter Druck, weil wieder nur ein Unentschieden wie im ersten Spiel. Und wenn Japan danach gegen Tunesien gewinnt, dann würden die Niederländer, Schweden und Japan in der Tabelle schon sehr hinterherhinken.
Mhm. Ja, das stimmt. Also der Druck ist auf jeden Fall da, obwohl sie ja nach dem Spiel immer wieder betont haben, so Leute, es ist halt auch Japan, das war schon ein starker Gegner. Natürlich ist es ärgerlich.
Da haben wir aber zweimal geführt. Ne?
Genau, ja. Das wollte ich gerade sagen, es ist ärgerlich, wenn du zweimal eine Führung aus der Hand gibst, mehr oder weniger ohne Not. Also sie waren ja schon das bessere Team eigentlich in dem Spiel.
Ja, und haben wirklich auch super Spieler dabei, auch ein paar Neuentdeckungen. Ich freue mich jetzt schon wieder auf... Crescencio Summerwill, der erst sein drittes Länderspiel gemacht hat, jetzt auch ein Tor geschossen hat, spielt bei West Ham, ist statt Frimpong im Kader mit dabei, hat den im Prinzip verdrängt und sucht eigentlich nach einem neuen Verein, weil er ist ja mit West Ham abgestiegen und hat jetzt die perfekte Bühne, um bei der WM nochmal auf sich aufmerksam zu machen.
Also ich höre daraus, dass du den Schweden nichts zutraust gegen die Niederlande.
Grundsätzlich schon. Aber guck mal, wenn du jetzt mal, also die Schweden haben gegen Tunesien gespielt und jetzt kommen da Spieler wie zum Beispiel ein Cody Gakpo, kommt über die Seite, wo Bernardsson spielt, der spielt bei Holstein Kiel, also der wird sich jetzt schon noch mal ein bisschen anders umgucken. Mhm. Und ich glaube, die Niederländer, die haben ja auch viel Fanwucht mit dabei, traditionell, die müssen jetzt einfach und werden auch.
Die haben sogar ihren Bus mitgenommen, ne? Der Bus, den wir von der EM noch kennen, der ist sogar schon vorgeflogen, der ist schon ein paar Wochen in den USA, damit er, halt für Unterstützung sorgen
kann.
Krass,
der kann fliegen, der Bus?
Der kann fliegen,
Wahnsinn.
Ja. Mit DHL, soweit ich weiß. Also die Deutschen haben dafür gesorgt, dass die Niederländer Stimmung machen können. Ein Spiel gibt es dann noch um 6 Uhr morgens wieder. Es ist Tunesien gegen Japan, also die gleiche Gruppe, die beiden Gruppengegner. Die spielen in Monterrey. Und die Tunesier, wir haben es gerade gesagt, müssen das 1-5 erstmal verkraften oder müssen zeigen, dass sie es verkraftet haben. Und wie sie unter dem neuen Trainer dann unterwegs sind, für Lamouchie hat Renard übernommen, ein Franzose, der auch schon einiges an WM-Erfahrung mitbringt. 2018 war er mit Marokko bei der WM dabei, 2022 dann mit Saudi-Arabien, hat da ja auch für eine Überraschung gesorgt und gegen den späteren Weltmeister gewonnen, direkt mal zum Auftakt. Aber ich finde es schon krass, dass du mitten in einem Turnier den Trainer wechselst. Hat Tunesien schon mal gemacht, aber dann halt auch einen aus dem Hut zauberst, von dem du sagst, ja, ja, das ist genau der, mit dem kann ich mir vorstellen, dass es jetzt super wird.
Ja, gibt es den Trainerwechseleffekt, ne? Dass man diese Frage bei einer WM stellt, ist irgendwie schon strange. Weiß ich nicht, keine Ahnung. Wie gesagt, Tunesien ist schon in der Gruppe das schwächste Team. Die haben irgendwie schon auch zu wenig Qualität. Jetzt kriegen sie es mit einem Gegner zu tun, der nicht ganz so viel Offensivpower hat wie die Schweden. Trotzdem sind sie gegen Japan Außenseiter, weil Japan einfach irgendwie als Mannschaft gut funktioniert, finde ich. Die haben jetzt auch nicht so die 2, 3, 4, 5 Topstars, sondern es ist einfach ein gutes Kollektiv. Gegen die Niederlande haben wir es ja gesehen, zweimal Rückstand aufgeholt. Das spricht auch immer für eine gut funktionierende Mannschaft. Japan ist so punktemäßig, glaube ich, im Soll, aber brauchen dann jetzt auch den Sieg, wenn sie dann weiterkommen wollen.
Ja, und natürlich haben sie Kai Schusano, den absoluten Lieblingsspieler von Jens Weibrot, der dann vielleicht auch wieder gegen die Niederlande liefert.
Ich meine, wo wir schon mal bei Spielern sind, bei Tunesien, ne, der teuerste Spieler, der spielt beim FC Burnley, ist mit denen aus der Premier League abgestiegen, Hannibal, so, der kostet 15 Millionen. So, da siehst du mal, so, was so die Kaderqualität hergibt bei den Tunesiern. Also ich glaube auch, Trainerwechsel hin oder her, fand ich jetzt ein bisschen aktionistisch, nach einem 1:5 im WM-Auftaktspiel dann den Trainer zu wechseln. Aber gut.
Ja, der stand ja sehr in der Kritik schon vorher, auch für seine Torhüterentscheidung. Dann ist es natürlich schwierig, wenn du einen jungen Torhüter reinstellst und der dann halt mindestens mal unsicher ist im ersten Spiel. Aber da haben seine Vorderleute ja auch kräftig mitgeholfen, dass da das ein oder andere Tor hinten reingegangen ist. Aber ich bin gespannt, ob es sowas wie einen Trainerwechseleffekt dann wirklich gibt bei der WM. Werden wir auf jeden Fall dann alles morgen früh besprechen.
Genau.
Weil das war's schon. Das war unser Ausblick auf die kommenden 4 Spiele. Jetzt bin ich sehr gespannt.
Deutschland-Trikot an und genau. An den Grill.
Viel Spaß dabei.